Darwin selbst fand die sozialpolitische Malthus-Regel in der Natur wieder. Er las nach eigenem Bekunden zum Vergnügen Malthus über die Bevölkerung. Und da ich durch die langfristige Beobachtung des Verhaltens von Tieren und Pflanzen schon darauf vorbereitet war, den Existenzkampf wahrzunehmen, der überall stattfindet, kam mir plötzlich die Einsicht, dass unter diesen Bedingungen die günstigen Variationen dazu neigen würden, erhalten zu werden und die ungünstigen dazu vernichtet zu werden. Aber irgendwie schienen sich die Armen nicht an diese Regel zu halten. Und wenn der Vorsichtige die Eheschließung unterlässt und der Unbedachte sie vornimmt, dann werden die untergeordneten Glieder der Gesellschaft die Besseren leicht verdrängen. Würden so letztendlich aus den Besseren die zum Aussterben verurteilten Schwächeren und aus den Untergeordneten die Fitten, die überleben? Und wie ist es mit den Erben, deren Besitz, Macht und Fortpflanzungsfreude nicht durch eigene Leistungen gerechtfertigt sind? Der Mensch sammelt Güter an und hinterlässt sie seinen Kindern, so dass die Kinder der Reichen einen Vorteil über die der Armen im Wettbewerb um den Erfolg haben, abgesehen von körperlicher oder geistiger Überlegenheit. Ferner kommen die Kinder kurzlebiger Eltern, die durchschnittlich eine mangelhafte Gesundheit und Kraft haben, früher zu einem Besitztum als andere Kinder. Sie werden gleichfalls früher heiraten und eine größere Zahl Nachkommen hinterlassen, die ihre schwächere Konstitution erben. Die nach der eigenen Theorie naheliegende Schlussfolgerung, der leistungsunabhängige Erbvorteil Einzelner könne für die Gesamtheit einer Population von evolutionärem Nachteil sein, wusste Darwin, der ohne sein Erbe nicht so ausgiebig übers Vererben hätte nachdenken können, zu vermeiden. Aber die Vererbung der Güter ist an und für sich nichts weniger als ein Übel, denn ohne Anhäufung von Kapital könnte die Kunstfertigkeit nicht voranschreiten. Und ihre Macht bewirkte es hauptsächlich, dass die zivilisierten Rassen sich verbreitet haben und noch jetzt sich verbreiten, sodass sie die niedrigeren Rassen verdrängen konnten. Auch ist eine mäßige Güteranhäufung dem Prozess der Zuchtwahl nicht schädlich. Wird ein Armer mäßig reich, so beginnen seine Kinder einen Handel oder ein Gewerbe, wo es genug Kampf gibt, sodass die Tüchtigsten an Körper und Geist am erfolgreichsten sein werden. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten komplex zusammengesetzter Theorien wie derjenigen Darwins, dass sie über etliche Gelenkstellen verfügen, an denen sie grob formuliert abgebogen werden können. Um den Selektionsgedanken auf die Evolutionstheorie selbst anzuwenden, nur wegen ihrer ausreichenden Anpassungsflexibilität hatte sie die Chance, die Einwände von Gegnern, mit denen sie um Zustimmung konkurrierte, zu überstehen. Die größte Herausforderung des herrschenden Common Sense bestand nicht in der von Kritikern und Karikaturisten häufig überbetonten Abstammung des Menschen vom Affen, sondern darin, dass die Schöpfung insgesamt nicht nur nicht von einem allweisen Schöpfer stammte, sondern dass es in der Entwicklung des Lebens auf dem Weg der Anpassung des Lebendigen weder Zweck noch Ziel gebe. Bis heute fällt die Anerkenntnis des Zufalls in der Entwicklung des Menschengeschlechts und in der Natur überhaupt uns todesbewussten und schon deshalb sinnbedürftigen Primaten besonders schwer. Die Vorstellung einer Zwecklosigkeit der Natur rief selbst bei dem deutschen Meisterdenker der Aufklärung nur Grauen hervor. Immanuel Kant in seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, entstanden 1784, alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Ein Organ, das nicht gebraucht werden soll, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleologischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsatze abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesetzmäßige, sondern eine zwecklos spielende Natur. Und das trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitfadens der Vernunft. Das Annehmen und Aushalten des trostlosen Ungefährs zerstörte sogar die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Evolution, der auf einen Zeitgenossen Kants, den Schweizer Naturforscher und Dichter Albrecht von Haller, zurückgeht. Er bezeichnete damit das Entwickeln, das Ausrollen des Embryos aus einem Homunculus. Die immer gleichen Anlagen würden zu immer denselben Ausformungen führen. Evolution im Sinne von Veränderung durch Zuchtwahl oder Abstammung mit Modifikation, wie Darwin sich etwas umständlich ausdrückte, konnte in diesem Konzept der Entwicklung als Auswicklung nicht gedacht werden.